Jenseits des westlichsten Westens, wo kein Land mehr ist, tanzt mein Volk auf dem anderen Wind. Das Lied der Frau aus Kemei. Der grüne Krug. Lang und weiß wie Schwanen schwingen die Segel, von denen die Flieg dahin durch die Sommerluft über die Bucht getragen wurde, von den Trutzklippen direkt nach Gondhafen. So sicher und schnittig glitt das Schiff in das stille Wasser auf der Landseite der Mole, so sehr eins mit dem Wind, dass zwei Männer, die ein Stück vor der alten Kaimauer angelten, es hochleben ließen. Sie winkten den Matrosen zu und dem einsamen Passagier vorn am Bug. Dieser war ein dünner Mann mit einem dünnen Ranzen und einem alten schwarzen Mantel, wahrscheinlich ein Zauberer oder ein kleiner Händler, niemand von Bedeutung. Die zwei Angler beobachteten das geschäftige Hin und Her, mit dem das Löschen der Ladung am Pier und an Deck vorbereitet wurde, und schenkten dem von Bord gehenden Passagier erst dann ein wenig Beachtung, als einer der Matrosen hinter seinem Rücken mit Daumen, Zeigefinger und kleinem Finger der linken Hand eine deutende Geste machte, die unmissverständlich sagte: Komm ja nie wieder. Der Mann zögerte etwas am Kai, schulterte dann seinen Ranzen und schritt stadteinwärts. Auf Gondhafens belebten Straßen geriet er im Nu auf den Fischmarkt, wo das Pflaster von Fischschuppen und Salzlake glitschte und Händler und Käufer um die Wette brüllten. In dem Getümmel zwischen den Karren und Ständen mit den kalt starrenden Fischen hatte er sein letztes bisschen Orientierung schnell verloren. Eine große alte Frau wandte sich von dem Stand ab, wo sie gerade die Frische der Heringe und die Ehrlichkeit der Fischfrau geschmäht hatte. Als ihr biestiger Blick auf ihn fiel, sagte der Fremde unklugerweise: »Wärst du vielleicht so freundlich, mir zu sagen, wie ich nach Realbi gelange?« »Ach, geh dich doch gleich im Schweinetrog ersäufen«, sagte die Alte und ließ den Fremden verdattert und kleinlaut stehen. Die Fischfrau ergriff sofort die Gelegenheit, sich als guter Mensch aufzuspielen, und plärrte: »Realbi, ja, du willst also nach Realbi, dann sag das doch, Mann, zum Haus des alten Magiers, da willst du doch hin in Realbi, stimmt's? Na klar doch, also du gehst da vorn um die Ecke und da dann den Aalweg hoch, nicht wahr, bis du zum Turm kommst.« Dem Marktgetümmel entklommen, folgte er breiten Straßen bergan zu einem klobigen Wachturm und einem Stadttor. Bewacht wurde es von zwei lebensgroßen steinernen Drachen, die Zähne unterarmlang, den grimmigen Blick blind auf die Stadt und die Bucht gerichtet. Wo sich am Ende die Landstraße gabele links, ließ ihn ein faul herumstehender Wächter wissen, dann sei er in Realbi. »Und ganz durchs Dorf durch, dann kommst du zum Haus des alten Magiers«, fügte der Wächter noch hinzu. Unverzüglich stapfte er los, die ziemlich steile Straße hinauf, und schaute unterwegs immer wieder zu den noch steileren Hängen und zum fernen Gipfel des Gondbergs auf, der über seiner Insel schwebte wie eine Wolke. Der Weg war weit und der Tag heiß. Bald zog er seinen schwarzen Kapuzenmantel aus und ging barhäuptig und in Hemdsärmeln, aber er hatte nicht daran gedacht, in der Stadt Wasser mitzunehmen oder etwas zu essen zu besorgen. Vielleicht war er auch zu schüchtern gewesen, denn er war Städte nicht gewohnt und unbeholfen im Umgang mit Leuten, die er nicht kannte. Nach einigen langen Meilen holte er einen Karren ein, den er schon eine ganze Weile als dunklen Fleck in einer hellen Staubwolke vor sich gesehen hatte. Der Karren knarrte und quietschte im Schritttempo zweier kleiner Ochsen dahin, die so alt, runzlig und schicksalsergeben wirkten wie Schildkröten. Er grüßte den Kerner, der Ähnlichkeit mit den Ochsen hatte. Der Kerner sagte nichts, blinzelte nur. »Kommt hier an der Straße vielleicht irgendwann eine Quelle?«, fragte der Fremde. Der Kerner schüttelte langsam den Kopf. Schließlich sagte er: »Nein.« Eine Weile später noch: »Kommt nicht.« Alle schleppten sich weiter voran. Entmutigt fiel auch der Fremde auf das Tempo der Ochsen zurück, ungefähr eine Meile die Stunde. Er registrierte, dass der Kerner ihm wortlos etwas hinhielt, einen großen Tonkrug im Weidenkorb. Er nahm den noch sehr schweren Krug, löschte seinen Durst und gab ihn nur unwesentlich leichter mit Dank zurück. »Steig auf«, sagte der Kerner nach einer Weile. »Danke, zu Fuß ist mir lieber. Wie weit mag es noch sein bis Realbi?« Die Räder knarrten. Die Ochsen ächzten tief, erst der eine, dann der andere. Ihr staubiges Fell roch süß im warmen Sonnenschein. 10 Meilen, sagte der Kärner. Er überlegte. Oder 12. Nach einer Weile sagte er, mindestens. Dann gehe ich lieber mal zu, sagte der Fremde. Vom Wasser erfrischt, konnte er jetzt einen schnelleren Schritt anschlagen und hatte sich schon ein gutes Stück von Ochsen, Karren und Kärner abgesetzt, als er noch eine Bemerkung aufschnappte. Zum Haus des alten Magiers, sagte der Kärner. Wenn es als Frage gemeint war, schien sie keine Antwort zu bedürfen. Der Wanderer ging weiter. Bei seinem Aufbruch hatte die Straße noch im riesigen Schatten des Berges gelegen, doch als er links zu dem kleinen Dorf abbog, das er für Realbi hielt, brannte die Sonne am westlichen Himmel und die Fläche des Meeres darunter war weiß wie Stahl. Kleine Häuser standen verstreut um einen kleinen staubigen Dorfplatz. Aus einem Springbrunnen stieg ein einzelner dünner Strahl. Zudem ging er hin und trank aus den offenen Händen. Dann hielt er den Kopf darunter, strich sich das kühle Wasser durch die Haare und ließ es die Arme hinunterfließen, bevor er sich auf den Steinrand des Brunnens setzte und etwas ausruhte, aufmerksam beobachtet von 2 schmutzigen kleinen Jungen und einem schmutzigen kleinen Mädchen. »Das ist nicht der Hufschmied«, sagte einer der Jungen. Der Wanderer kämmte sich mit den Fingern die nassen Haare nach hinten. »Er wird zum Haus des alten Magiers wollen«, sagte das Mädchen, »du Blödmann.« »Jährig«, machte der Junge und schnitt eine scheußliche, schiefe Fratze, indem er mit einer Hand das Gesicht verzog und dazu mit der anderen durch die Luft krallte. »Pass ja auf, Steini«, sagte der andere Junge. »Ich bring dich hin«, sagte das Mädchen zu dem Wanderer. »Danke«, sagte dieser und stand müde auf. »Er hat keinen Stab, siehst du«, sagte der eine Junge, und der andere darauf, »habe ich auch gar nicht behauptet.« Beide beobachteten missmutig, wie der Fremde dem Mädchen zum Dorf hinaus folgte, auf einen Pfad nordwärts über felsige Weiden, die linker Hand steil abfielen. Auf dem Meer gleißte die Sonne und blendete ihn, und die Höhe und Weite und der frische Wind ließen ihn schwindeln. Das Mädchen vor ihm war ein kleiner, hüpfender Schatten. Er blieb stehen. »Komm weiter«, sagte sie, aber auch sie blieb stehen. »Da«, sagte sie, als er zu ihr trat. In einiger Entfernung erblickte er unweit der Kante des Hochplateaus ein Holzhaus. »Ich habe keine Angst«, sagte das Mädchen. »Ich hol oft die Eier von ihnen, damit Steinis Papa sie zum Markt bringen kann. Einmal hat sie mir Pfirsiche gegeben, die alte Frau. Steini sagt, ich hätte sie gestohlen, habe ich aber gar nicht. Geh nur, sie ist nicht da, beide nicht.« Sie deutete auf das Haus. »Es ist niemand da?« »Doch, ihr Mann, der alte Falk.« Der Wanderer ging weiter. Das Mädchen schaute ihm nach, bis er um die Hausecke bog. 2 Ziegen standen auf einer steilen, umzäunten Weide und starrten auf den Fremden hinab. Verstreute Hühner und halb ausgewachsene Küken pickten und gackerten leise im langen Gras unter Pfirsich- und Pflaumenbäumen. An einem der Bäume lehnte eine kurze Leiter. Ein Mann stand darauf, den Kopf zwischen den Blättern, so dass der Wanderer nur seine nackten braunen Beine sah. »Hallo«, sagte der Wanderer. Und nach einer Weile sagte er es noch einmal, etwas lauter.